Hallo und herzlich willkommen zu Labotalk, dem Podcast von LaboClean. Viele Tierärzte, Züchter und Tierhalter kennen das Labor für veterinärmedizinische Diagnostik in Bad Kissingen. Hier arbeiten jetzt schon seit über 30 Jahren Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. Ich möchte Sie jetzt wieder mitnehmen auf einen Streifzug durch LaboClean, um mal zu schauen, was dort außer der Routinediagnostik eigentlich sonst noch so passiert. Und vor allem, wer eigentlich genau die Menschen hinter den Messwerten sind. Was treibt die so an? Was treibt die um? Was sind ihre fachlichen Schwerpunkte? Wofür interessieren die sich vielleicht auch neben der Arbeit so? Das und mehr schauen wir uns hier im Podcast gemeinsam mit spannenden Personen mal genauer an, die bei oder mit LaboClean arbeiten und gewähren Ihnen damit einen Einblick in das Treiben hinter der Laborroutine und in das, was darüber sonst noch alles hier so passiert. Mein Name ist Julia Schulz und die heutige Folge heißt Jennifer von Luckner und die feline infektiöse Peritonitis. Und wir beginnen wie immer mit ein paar Informationen zu Frau Dr. von Luckners Lebenslauf. Das muss ich ablesen, das kann ich mir nämlich nie alles merken, das ist zu viel. Sie hat Tiermedizin an der TIHO Hannover studiert und am Parasitologischen Institut der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig promoviert. Sie ist unter anderem Fachtierärztin für Kleintiere, Fachtierärztin für Innere Medizin der Kleintiere, Diplomat des European College of Veterinary Internal Medicine und Autorin zahlreicher Fachartikel. Ihre doch umfangreichen Berufserfahrungen hat sie nicht nur in Deutschland, sondern auch bei Tätigkeiten in Australien und Großbritannien erworben. Und seit 2020 ist sie Cheftierärztin der Inneren Medizin bei der Anikura Aalen und seit 2021 zusätzlich hier bei LaboClean. Hallo Jenny, danke, dass du heute Zeit für mich hast. Und wir steigen ein mit meiner üblichen traditionellen Frage: Warum wolltest du Tierärztin werden?
Ja, Julia, vielen Dank erstmal, dass mir diese Ehre zuteil wird, heute bei dir zu sein. Warum wollte ich Tierärztin werden? Ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Mir ist das quasi in den Sinn gekommen, nachdem ich meine Ausbildung gestartet hatte, nämlich als Wohnungswirt. Ich dachte, das ist eine tolle Sache, da wird man reich und so. Aber mir ist dann aufgefallen, da muss man schick angezogen sein und muss jeden Tag ins Büro. Das fand ich dann ziemlich schnell nicht so richtig schick und habe mich dann recht zügig entschieden, dann doch damals den Medizinertest noch zu machen und Tiermedizin zu studieren.
Gab es denn einen Plan B? Also wenn Tiermedizin aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert hätte, was hättest du dann gemacht?
Naja, also du kannst ja vielleicht schon überlegen, Plan B war nicht, weil Plan A war ja auch schon mittelmäßig. Vermutlich wäre ich dann doch jetzt reich und schick angezogen oder ich hätte wahrscheinlich doch irgendeinen Weg gefunden, doch Tiermedizin zu machen.
Okay, das drängt jetzt die Frage auf, reich und schick angezogen, wäre es möglicherweise vielleicht sogar eine bessere Alternative gewesen?
Ja, man weiß es nicht. Reich vielleicht schon, schick angezogen bin ich immer noch nicht.
Okay, alles klar. Dann erzähl uns doch bitte mal, was sind deine Aufgaben hier bei uns bei LaboClean?
Ja, die Aufgaben sind insbesondere in- und externe Fortbildung. Also wirklich genau das, was ich am liebsten tue und weshalb ich so im zurückblickend auch wirklich alles hätte damals dran geben müssen, Tiermedizin zu studieren, weil ich bin genau da, wo ich immer hin wollte, wo ich sein muss. Ich gestalte bei LaboClean das Seminarprogramm, wirke darin aktiv mit und vor allem, was mir ganz wichtig ist, ich begleite die Tierärzte hier intern bei der Ausbildung zum Fachtierarzt zur Labordiagnostik und unterstütze natürlich auch die Fachberatung mit wissenschaftlichem Background. Ein ganz, ganz toller Job, mein Traum.
Das klingt auch wirklich sehr spannend. Also was macht daran besonders viel Spaß? Was ist besonders super? Und wo liegen vielleicht auch mal hier und da die Herausforderungen? Die gibt es ja bestimmt auch, oder?
Ja, also das, was mir persönlich wirklich am meisten Freude bringt, ist die Ausbildung, insbesondere auch von jungen Kollegen. Was meine persönliche Herausforderung ist nach so vielen Jahren, ich habe immer 20 Jahre rein klinisch praktische Tätigkeit gemacht, jetzt die ganzen Hintergründe der Labordiagnostik kennenzulernen, mich da einzuarbeiten. Und ich sagte ja eben, ich begleite die Tierärzte bei der Fachtierarztausbildung Labordiagnostik. Heißt, ich muss dann auch so ein bisschen mal wissen, was ich denn da begleite. Das ist sehr, sehr spannend für mich, wie gesagt, eine Herausforderung, ein ganz tolles Aufgabenfeld und insbesondere für einen Praktiker wie mich, eine super interessante Sache zu sehen, was steckt eigentlich wirklich hinter diesen Parametern? Was braucht es wirklich alles an Know-how, um die paar Zahlen, die dann bei uns auf dem Blatt Papier erscheinen zu lassen in einer korrekten Art und Weise?
Eine ganz eigene Welt, oder?
Absolut.
Okay, aber wir unterhalten uns heute über die infektiöse Feline Peritonitis oder wie wir sie wohl ab jetzt eigentlich nur noch nennen werden, die FIP. Warum tun wir das? Was macht die FIP als Erkrankung jetzt so interessant, dass wir ihr heute eine eigene Podcast-Folge widmen wollen?
Naja gut, die FIP war und ist im Grunde genommen immer noch eine ja wirklich ganz schreckliche Erkrankung, die bisher enorm problematisch war in der Diagnostik, aber auch der Therapie. Und in beiden Gebieten hat sich unglaublich viel getan. Es ist etwas, was wir mittlerweile einigermaßen gut diagnostizieren können. Und es ist etwas, was nicht mehr tödlich verlaufen muss. Also eine Erkrankung, die bisher tödlich verlaufen ist, egal was wir Tierärzte getan haben, ist jetzt tatsächlich nicht nur irgendwie behandelbar, sondern heilbar geworden.
Genau. Und das bringt uns dann auch schon zu der spannenden Frage nach Einzelheiten zu Diagnostik und Therapie der FIP. Also vielleicht kannst du für die Hörer, die hier vielleicht sich unseren Podcast zu Gemüte führen, nochmal so ein bisschen grob zum Thema FIP was sagen, damit wir alle so ein bisschen wissen, wovon wir sprechen. Aber besonders interessiert mich dann natürlich alles rund um Diagnostik und Therapie, klar.
Sehr gerne. FIP steht für Feline Infektiöse Peritonitis. Das hast du ja bereits gesagt, wird übertragen durch das Feline Coronavirus, beziehungsweise wird ausgelöst durch das Feline Coronavirus. Ein Virus, was natürlich unserem in aller Munde befindlichen Coronavirus ähnlich ist, aber definitiv nicht dasselbe, gehört in eine andere Gruppe. Was, denke ich, wichtig ist für alle vorab, wirklich die Tatsache, es wird nicht dieses Feline Coronavirus an sich löst nicht die FIP aus, sondern erst in dem Moment, wo es im Körper selbst mutiert, wird es zu dem FIP-Virus und das wiederum löst dann schwere entzündliche, vor allem granulomatös entzündliche Reaktionen, insbesondere auch an Gefäßen aus. Und diese entzündliche Reaktion letztendlich macht diese schwerwiegenden Symptome, die bisher nicht beherrschbar waren, ja, und zum Tod geführt haben.
Okay.
So. Und jetzt fragtest du nach Diagnostik und Therapie. Lass uns mal mit der Diagnostik starten. Ich denke, die meisten, die jetzt zuhören, wissen, wie man eine FIP diagnostiziert hat bisher in Vergangenheit. Nämlich, es war ein Puzzlespiel aus den klassischen Symptomen, sowohl in der Anamnese, in der Klinik, als auch in der Labordiagnostik. Und dann hat man sich mehr oder minder daran gehangelt und hat gesagt, ja, es ist recht wahrscheinlich, dass das Symptombild eine FIP ist. Hat dann noch versucht, andere Dinge auszuschließen. Und das war letztendlich die Diagnose, wenn man nicht denn am toten Tier letztendlich die Pathologie hatte. Mittlerweile machen wir das zwar natürlich vom Grundsatz her immer noch so, aber es ist dazu gekommen, die PCR, und zwar hier insbesondere die sogenannte quantitative PCR, die hat im Grunde genommen einen Meilenstein in der Diagnostik gesetzt. Was ist daran so anders? PCR ist der Gen oder der Nachweis von Gensubstanz, wenn man will, ja, also ein Erregernachweis. Wir können also ganz klar sagen, wir haben Coronavirus in der Probe drin, ja oder nein? Was ist daran jetzt so besonders? Das gab es ja natürlich schon lange. Besonders ist, dass wir mehr und mehr dahin kommen, dass sich rauskristallisiert, dass die Quantifizierung dieser Erregerlast, dass die uns sehr viel Hilfestellung gibt darin, ob die Katze jetzt wirklich FIP hat oder nicht. Heißt, je höher die Erregerlast im Untersuchungsmaterial, desto höher ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass das eine FIP ist. Okay. Und das ist insbesondere in Blut- und Flüssigkeitspunktaten gut machbar. Das sind auch Materialien, an die wir Tierärzte gut rankommen, ja, und können letztendlich darüber eine relativ gute Sicherheit erlangen, ob die Katze wirklich ein FIP ist oder eben nicht. Jo, und Therapie. Die meisten werden das schon mitbekommen haben. Und ich habe es ja auch zu Anfang schon gesagt, es ist jetzt etwas, was heilbar ist. Das ist jetzt natürlich ein sehr großes Wort und es ist auch nicht zu groß, dieses Wort, weil das tatsächlich so ist. Das Nukleosidanalog GS441524 hat zu diesen Therapieerfolgen geführt. Warum heißt das so komisch? Warum ist das nur eine Nummer? Ja. Weil es letztendlich nur ein Wirkstoff ist bisher. Es ist kein zugelassenes Präparat. Und da haben wir auch so ein bisschen die Krux im Einsatz. Aber jetzt erstmal, jawohl, wir haben diesen Wirkstoff, der kann die Katzen heilen. Und mittlerweile, bisher war er nur als Injektionstherapie zur Verfügung, und mittlerweile steht er auch als orale Formulierung zur Verfügung, und die Wirksamkeit ist auch nachgewiesen worden.
Genau, warum das alles zwar schon super klingt, aber in der Praxis halt auch noch ein bisschen knifflig ist, darüber reden wir gleich noch. Vorher wollte ich noch mal gerne fragen, hattest du denn mal einen speziellen FIP-Patienten, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist in deiner Praxiszeit? Gab es da mal einen?
Oh ja, zwei.
Oh, okay.
Der eine ist die Charlotte. Charlotte kam als ein Patient, wo ich nie eine FIP erwartet hätte. Die kam mit vollkommen anderen Symptomen, etwas, wo als Tierarzt einem eigentlich klar ist, ach, das ist eine Darmerkrankung. Und innerhalb der Diagnostikzeit, die sich so über 3, 4, 5 Tage erstreckt hat, hat die dann das volle Symptombild einer FIP entwickelt, und es war dann auch eine FIP. Das hat mich einfach Demut vor dem gelehrt, was ich einfach als gegeben annehme. Ja, also in meiner Diagnostik mich gelehrt, etwas vorsichtig zu sein mit voreiligen Rückschlüssen, was etwas sein kann. Und gerade bei der FIP gezeigt, wie wandelbar die ist. Na, wirklich eine sehr gemeine Erkrankung. Und der zweite Patient war ein Patient einer Dame, die sich nicht viel leisten konnte, aber alles tun wollte für ihr Kätzchen, wo eine Gruppe sehr, sehr in dieser Therapie, die ich eben angesprochen habe, geholfen hat, wo unglaublich viel Unterstützung da war, ganz viele Menschen gesammelt haben, und dieses Kätzchen lebt immer noch. Und wenn sie jetzt, diese Dame jetzt durch unsere Klinik oder in unsere Klinik kommt, dann sieht man dieses Strahlen einfach auf ihrem Gesicht. Das wird mir immer im Gedächtnis bleiben.
Also es ist schön, dass es da besonders auch einen positiven Ausgang gibt, der im Gedächtnis geblieben ist. Aber nochmal zurück konkret zur FIP an sich. Also tatsächlich ist die ja so spannend, dass wir ihr als erstes Thema bei unserem neuen Format bei LaboClean, der Expertenrunde, mal die erste Folge gewidmet haben. Und du warst bei der Runde dabei. Kannst du uns allen, die sie jetzt nicht sehen konnten, ich leider konnte sie tatsächlich dummerweise nicht sehen, kurz zusammenfassen, worum es da so ging? Und gab es für dich bei dieser Veranstaltung denn auch so den Glühbirnen-Moment, so den Aha-Moment, wo du sagst, oh, jetzt aber...
Julia, da hast du wirklich was verpasst. Das muss ich dir jetzt einmal so sagen.
Ich weiß,
das war
wirklich
eine großartige Veranstaltung. Wir hatten ganz, ganz tolle Experten dabei, die Professor Katrin Hartmann aus München, Professor Regina Hoffmann-Lehmann von der Universität Zürich, Professor Wolfgang Bäumer, Pharmakologe aus Berlin, und die Vanessa Sterpun, zwar keine Tierärztin, aber aktiv bei der Facebook-Gruppe Hashtag gemeinsam gegen FIP, wo man ja erst denkt, oh Mann, jetzt so jemand und was die wohl erzählt. Und die hat so toll und wissenschaftlich fundiert und sinnvoll argumentiert und erzählt. Es war wirklich eine Freude, diese Gruppe da zu haben. Und dann natürlich zu diesem super spannenden Thema. Aha-Moment. Eigentlich die gesamte Runde. Ich glaube, man merkt es mir schon an, wie begeistert ich immer noch und erfüllt ich immer noch von dieser Runde war oder bin. Es ist einfach wirklich die Kombination aus diesen Referenten, die behandelten Themen. Es war eine ganz besondere Erfahrung. Vielleicht eine kleine Zusammenfassung hier, wenn du magst.
Gerne.
Oder eine kleine, etwas längere Zusammenfassung. Was haben wir gemacht? Wir haben uns zu Anfang erstmal mit dem Stellenwert der Diagnostik beschäftigt und vor allem mit der Fragestellung, welche Rolle spielen die Corona-Antikörpertitel, und dann natürlich auch mit der PCR. Klar, zur PCR, glaube ich, muss ich jetzt furchtbar viel nicht mehr sagen, aber vielleicht nochmal zu den Antikörpertiteln, denn das ist, glaube ich, noch nicht so ganz bekannt, und die Gruppe war sich da sehr, sehr einig. Die Corona-Antikörper haben keinen Aussagewert für den individuellen Patienten. Weder beweist ein hoher Antikörpertiter, dass eine FIP vorliegt, noch schließt ein negativer Befund eine FIP wirklich aus. Ja, also es gibt auch Katzen, die eine FIP haben, aber keine Antikörper produzieren. Man geht davon aus, dass die einfach sehr, sehr krank sind und deswegen gar keine Reaktion mehr machen. Mhm. Und es gibt auch Katzen, die einfach diese Feline-Coronaviren im Darm haben. Ja, man darf ja nicht vergessen, das Feline-Coronavirus ist nicht FIP. Die Antikörper sind aber gegen Felines Coronavirus. Das bedeutet, Ich weise nach, dass diese Katze Felines Coronavirus im Darm trägt. Das heißt ja noch lange nicht, dass die auch eine Mutation durchgemacht hat zum FIP-Virus. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns, obwohl es ein kleiner Bestandteil der Runde einfach nur war, aber dass wir uns das wirklich noch mal merken. Ja, und dann klar, es ging um die PCR. Nochmal, aus welchen Geweben oder aus welchen Materialien das besonders gut ist. In der Literatur steht häufig, dass Blut gar nicht so geeignet ist. Da konnte die Katrin Hartmann aber gegenhalten, weil ihre Studie nun gerade gezeigt hat, dass deren Katzen, die dort in der Studie waren, auch sehr, sehr schöne Ergebnisse aus dem Blut geliefert haben. Und dann natürlich da Gewebsflüssigkeit, auch Gewebe. Also man kann auch bei jetzt einer trockenen FIP, nochmal für die, die sich nicht so gut damit auskennen, die FIP ist eine Erkrankung, aber es gibt Symptome, wo mehr Flüssigkeit produziert wird in Bauch- und in Brusthöhle. Und dann gibt es Symptome, wo das nicht entsteht und mehr granulomatöse Veränderungen in Lymphknoten mehr sichtbar sind. Und diese Patienten muss man natürlich auch irgendwie diagnostizieren. Häufig wird dann aus diesen Lymphknoten einfach eine Probe genommen. Das liefert durchaus bei der PCR dann auch gute Ergebnisse. Aber da muss man sagen, da fällt dann die Quantifizierung schwerer. Ja, also die Kollegen im Labor können einfach aus Blut, können sie sagen, hey, wir haben, was weiß ich, 0,2 Milliliter Blut, da sind so und so viele Erreger drin. Oder wir haben einen halben Milliliter Ergussflüssigkeit, da sind so und so viele Erreger drin. Aus Gewebe ist es schwierig, denn wenn wir Tierärzte da einfach mit der Nadel irgendwo was rausziehen, das Labor kann nicht genau sagen, wie viel Gewebe da drin ist. Deswegen tut sich das Labor da häufig ein bisschen schwer, da eine echte Quantifizierung draus zu machen.
Okay, ja.
Was ich auch spannend fand, nochmal zum Thema PCR, ist, dass die Kollegen in der Runde wirklich nochmal klar darauf hingewiesen haben, dass die PCR aus Kot keine Rolle bei der Diagnostik der FIP spielt. Sie spielt für die Bestandsbetreuung eine Rolle. Heißt, wenn ich einen Bestand an Katzen habe und ich möchte wissen, wie hoch das Risiko ist, dass dort eine FIP-Problematik auftritt. Wir wissen ja alle, dass in Mehrkatzenhaushalten das Risiko tatsächlich höher ist. Es liegt aber nicht daran, dass die FIP per se übertragen wird, sondern dass diese Katzen sich immer wieder mit Coronavirus infizieren und dass durch diesen hohen Infektionsdruck dann in Kombination mit einer genetischen Prädisposition, mit Stressoren, dann eben sich häufiger die FIP entwickelt. Wenn ich also wissen will, wie hoch dieses Risiko ist, dann muss ich wissen, wie hoch oder wie viele Erreger scheiden diese Katzen aus und optimalerweise auch, welches ist die Katze, die da besonders viel Erreger in diese Gruppe bringt. Dann macht die Kot-PCR einen Sinn. Da will ich wissen, welche Katzen scheiden aus und wie viel scheiden sie aus. Wenn es aber um die Diagnostik geht, interessiert mich das herzlich wenig, wie viel Coronavirus sie ausscheiden.
Gibt es da denn so eine Art Threshold, ab wie vielen Katzen das ein Thema ist oder ab wie vielen Katzen es noch kein Thema ist? Also wie viele Katzen muss ich auf einem Haufen haben, damit das relevant wird? Sagen wir es mal ganz flapsig.
Letztendlich reichen schon zwei, aber der Threshold liegt bei 5.
Okay. Ja,
ist ganz klar, dass da dann ein deutlich höheres Risiko da ist. Okay. Und ganz wichtig, da wirklich, wenn man 5 Katzen hält, heißt es nicht, dass das jetzt eine Riesenkatastrophe ist. Aber es macht dann Sinn, die alle zu testen und zu gucken, scheiden die aus, ja oder nein. Sollten die 5 Katzen gar nicht ausscheiden, dann gibt es auch kein Problem. Und auf der anderen Seite ist es dann aber leider so, scheiden sie aus, könnte es rein theoretisch ein Problem geben, wenn sie denn eine genetische Prädisposition haben. Haben sie eine Katzengruppe ohne genetische Prädisposition, kann es durchaus sein, dass trotz Ausscheidung gar nichts passiert. Nur das weiß man nicht, weil es gibt keinen Gentest. Irgendwann ist es vielleicht soweit, aber aktuell noch nicht. Gut, was weiter? Wir haben diskutiert, ob der Mutationsnachweis eine Rolle spielt. Ich hatte ja gesagt, die FIP wird nicht ausgelöst durch das Coronavirus an sich, sondern erst in dem Moment, wo es mutiert ist. Jetzt ist natürlich die logische Schlussfolgerung eigentlich, hey, wenn ich nachweisen kann, dass das mutierte Virus da ist, dann ist ja eigentlich klar, das ist eine FIP. So wurde es auch eine ganze Zeit in der Literatur sehr promoted. Mittlerweile ist es so ein bisschen Ja, differenzierter wird das betrachtet. Ja, wenn ich viele mutierte Viren habe, dann ist es wahrscheinlich, dass das auch eine FIP ist, wenn die passenden Symptome da sind. Aber der Mutationsnachweis wird nicht mehr ganz oben angesiedelt. Mittlerweile ist es mehr so, wenn die Symptome passen und ich habe eine hohe Erregerlast an Coronavirus, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das eine FIP ist. Dann brauche ich keinen Mutationsnachweis mehr. Ist es aber so, dass ich die passenden Symptome habe, aber ich habe nur eine geringe Erregerlast, dann kann ich mir nicht hundertprozentig sicher sein, dass das wirklich FIP ist. Sondern es kann ja auch sein, dass die Katze, weil sie ein schlechtes Immunsystem in dem Moment hat, halt ein paar Coronaviren aus dem Darm durchgelassen hat und die finde ich jetzt woanders. Dann macht es durchaus Sinn, mal nach einer Mutation zu gucken. Also in dem Moment eigentlich, wo ich klinisch mir nicht sicher bin, ob es eine FIP ist. In dem Moment, wo ich mir schon sicher bin, das sieht alles nach FIP aus und die Erregerlast ist auch hoch, kann ich da Stopp machen, alles gut. Wenn ich mir unsicher bin, dann kommt der Mutationsnachweis mit ins Spiel. Und in dem Moment, wo er dann positiv ist, kann ich sagen, jawohl, das passt. Problem ist nur, wenn er negativ ist. Wenn er negativ ist, heißt das nicht, dass es keine FIP ist, weil wir auch noch andere Mutationen haben als die, die wir nachweisen können. Mhm. Ja, wir kennen das alles von unserem Coronavirus, wie schnell so ein Zeugs da mutiert. Die Viren sind ja sehr, sehr geschickt.
Ja, das erleben wir gerade in Echtzeit seit 2,5 Jahren. Mhm.
Absolut, absolut. Nächstes große Thema war Problematik des Risikos für im selben Haushalt wie ein FIP-erkrankten Patienten lebende Katzen. Das haben wir eben schon angerissen. Und es bestand, wie gesagt, der Konsensus, dass ja, das Risiko höher ist, wenn mehrere Katzen in einem Mehrkatzenhaushalt leben, wo eine Katze an FIP erkrankt war. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die ihr FIP-Virus weitergibt. Es ist nochmal ganz wichtig, das zu wiederholen. Das FIP-Virus entsteht in der eigenen, also in der individuellen Katze selbst. Es sind die Stressoren, die genetischen Prädispositionen in Verbindung mit einem hohen Infektionsdruck. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben diese Ausscheider zu identifizieren und zur Not aus so einer Gruppe rauszunehmen. Mhm. Naja, und natürlich ging es dann um das heiße Thema Therapie. GS 44-15-24, ich hatte schon gesagt, komischer Name für ein Medikament. So einen Namen haben wir immer dann, wenn es sich um ein Forschungswirkstoff handelt, der noch keine Zulassung hat. Und so ist es auch. Der Wirkstoff ist in Europa nicht zugelassen. Und damit haben wir Tierärzte ein Problem. Wir haben jetzt eine Erkrankung, die wir seit Jahren fürchten, die wir nicht behandeln können, wo uns die Hände gebunden sind. Und jetzt ist die Therapie da. Es ist eindeutig so, dass die Patienten geheilt werden. Ja, das kam auch in der Gruppe ganz klar raus. Auch die Frau Stepp-Huhn von der Facebook-Gruppe, die wirklich schon viele, viele Katzen behandelt haben damit, hat das bestätigt, dass Rezidive sehr, sehr selten sind. Mhm. Aber wir dürfen es nicht anwenden. Wir dürfen es weder importieren, noch dürfen wir es anwenden. Und da war natürlich tatsächlich diese Kombination mit der Frau Stepp-Huhn aus der Facebook-Gruppe gemeinsam gegen FIP für uns super toll, weil die einfach spannende Details zur Dosierung und Verträglichkeit erzählen konnte, an die wir Tierärzte ja so gar nicht rankommen, weil wir machen uns strafbar, wir verlieren die Approbation, wenn wir das Zeug anwenden oder importieren. Und Katrin Hartmann konnte dann eben auch nochmal nachlegen und zu ihrer Studie erzählen, wo sie dieses Präparat dann als orale Formulierung eingesetzt haben und genau denselben Erfolg hatten wie mit den Injektionspräparaten, was natürlich nochmal gigantischer ist und zum Teil auch noch frustrierender für uns Tierärzte, weil wir im Grunde genommen an der Fensterscheibe kratzen und sagen, ey, wir würden so gerne. Es ist doch in greifbarer Nähe. Was ist denn das Problem?
Was ist denn eigentlich das Problem bei der Zulassung?
Ja, was ist das Problem? Der Professor Bäumer, der dabei war, der Pharmakologe, der hatte sich die Mühe gemacht, Gilead anzuschreiben. Das sind die, denen der Wirkstoff gehört. Mhm. Die haben einfach stumpf geschrieben, nee, wird auch in planbarer Zukunft nicht zugelassen. Man kann da nur drüber spekulieren. Hat vielleicht was mit Remdesivir zu tun. Da ist dieser Wirkstoff als Prodrug drin. Ja, das ist zugelassen für die Humanmedizin. Es wird irgendwelche wirtschaftlichen Gründe haben. Problem mit Remdesivir, jetzt sagen ja viele, jetzt könnten wir das vielleicht einsetzen. Ja, rein theoretisch schon. Aktuell hat das aber nur eine Klinikzulassung, heißt, wir müssen es aus einem humanen Hospital holen. Die wiederum werden uns das natürlich nicht geben für die Tiermedizin. Ja, dürfen sie, glaube ich, auch gar nicht. Die dürfen das auch gar nicht verkaufen an uns. Mhm. Und das zweite Problem ist, dass Remdesivir enorm teuer ist. Hat da irgendwie was von eine einzelne Behandlung 300 Euro und es muss ja über diverse Tage gegeben werden. Also der Preisrahmen für das Präparat jetzt, wenn das über den Schwarzmarkt bezogen wird, wurde mir genannt um 1.500 pro Katze, also reine Medikamentenkosten. Und mit Remdesivir wäre es irgendwie das Zehnfache. Mhm. Das ist also nicht machbar. Nee. So, und jetzt haben wir sitzen da einfach in einem Problemfeld, wir Tierärzte. Professor Bäumer hat nochmal darauf hingewiesen, wir Tierärzte dürfen dieses Präparat weder importieren noch verabreichen. Allerdings, was nicht verboten ist, ist die Beratung zu dem Präparat. Also wir dürfen ganz offen sagen, es gibt diesen Wirkstoff und auch die Ergebnisse von Studien mitteilen. Also mit dem Wirkstoff können wir heilen. Und wir dürfen auch auf sowas wie Hashtag gemeinsam gegen FIP verweisen. Natürlich müssen wir immer vorsichtig sein und dem Halter auch sagen, hey, wir können keine Gewährleistung für das übernehmen, was Sie da tun. Ja, die importieren irgendwie diesen Wirkstoff. Wie, wissen wir nicht. Da haben wir auch nicht unsere Finger drin. Und natürlich können wir nicht dafür garantieren, dass die wirklich den korrekten Wirkstoff dann in den Fingern haben. Bisher hat diese Gruppe aber sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt auch Tierärzte, die der Gruppe angehören und da ein Auge mit drauf haben. Ja, die importieren natürlich auch nicht, aber die quasi das mit überwachen. Ich habe da wirklich gute Rückmeldungen bekommen. Nur nichtsdestotrotz müssen wir natürlich in der Halterberatung vorsichtig sein. Und was auch nicht verboten ist, was ich auch ganz wichtig finde, ist, es ist auch nicht verboten, diese Patienten, die über so eine Facebook-Gruppe zum Beispiel therapiert werden, dann begleitend medizinisch zu betreuen, was diese Gruppen natürlich auch sehr befürworten. Die wollen natürlich, dass die in tierärztlicher Obhut sind. Die sehen sich als die jetzt dieses Präparat irgendwie bekommen können, es auch zur Verfügung stellen, auch ihre Erfahrung zur Verfügung stellen. Aber die möchten natürlich trotzdem, dass die Tiere vor Ort korrekt medizinisch betreut werden. Und das ist uns nicht verwehrt. Wir dürfen es nur nicht einsetzen. Mhm. Warnung nochmal davor, dem Halter oder dass ein Halter einfach kommt, uns das Präparat in die Hand drückt und sagt, verabreichen Sie es. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen ihm zugucken, wie er das Präparat verabreicht. Ja? Wir dürfen vorher das Blut abnehmen für die Katze. Wir dürfen ihn auch beraten, was sonst noch mit der Katze zu tun ist. Aber wir dürfen es nicht in die Hand nehmen.
Mhm. Ja, also einerseits Hoffnung machend, andererseits aber auch irgendwie relativ frustrierend, weil es so viel einfacher sein könnte, theoretisch. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Wie sieht es denn in Sachen Impfung so aus?
Ja, da bleibt leider alles beim Alten. Keine sinnvolle Impfung vorhanden. Und ich hatte die Professor Regina Hoffmann-Lehmann da auch explizit nachgefragt. Und sie sagte, aktuell ist auch nicht wirklich was am Horizont. Da bleibt es also beim Alten. Vielleicht nochmal zum Abschluss eine kleine Warnung, weil da vielleicht auch gerade Züchter vielleicht auch auf die valide Idee kommen könnten. Das Präparat, von dem ich eben sprach, ist nicht dafür gedacht, dass wir damit die Erregerlast reduzieren von nicht erkrankten Tieren. Das geht zwar, wenn Sie einem Patienten oder einer Katze, die Coronavirus ausscheidet, dieses Präparat geben, wird weniger Coronavirus ausgeschieden. Aber wir kommen damit in Teufelsküche, denn wahrscheinlich werden sich dadurch vermehrt Resistenzen ausbilden. Ja, die fangen dann wieder an, die Viren sich da irgendwie rauszumanövrieren. Mhm. Und dann haben wir wieder kein Präparat zur Verfügung, sei es nun legal oder illegal. Mhm. Heißt, da wurde auch in der Runde nochmal ganz eindeutig gegen gewarnt, das nicht als Prophylaxe-Alternative zu einer eben nicht vorhandenen Impfung zu nutzen, sondern Elimination von Carriern aus dem Bestand. Ja. Und Elimination heißt natürlich nicht, dass man die einschläfern muss, sondern die können ja auch in gute Hände anderswo leben. Die werden ja meistens auch gar nicht krank. Ja. Nur weil sie ausscheiden, heißt es ja nicht, dass die Katzen nicht irgendwo ein schönes Leben haben können. Aber in einer Zucht oder in einer Gruppe sind die dann eben problematisch.
Ja, guter Hinweis auf jeden Fall noch. Okay, wir sehen also, über FIP könnten wir uns wahrscheinlich noch viel, viel länger unterhalten, aber leider gibt der Podcast nicht mehr Zeit her. Eine kurze Info am Rande, weil Sie sicherlich gemerkt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir eigentlich ganz begeistert waren von unserer Expertenrunde. Es ist nicht die einzige, wird nicht die einzige Expertenrunde bleiben. Das Format bleibt uns erhalten. Jenny, wann kommt sie denn wieder und mit welchem Thema?
Ja, wir hatten ja jetzt schon eine ganz, ganz spannende weitere Runde mit den Endokrinologen zur Hypothyreose. Ganz toll mit Herrn Zeugswetter und Astrid Wehner zum Beispiel. Und die nächste steht quasi in den Startlöchern. Das ist zur chronischen Enteropathie. Alles über Mikrobiom, auch wie sollen wir jetzt mit Antibiotika umgehen? Dürfen wir das überhaupt? Es ist natürlich auch wieder ein Pharmakologe dabei, der uns was auch zur rechtlichen Situation erzählt. Stichwort neues Arzneimittelgesetz. Und natürlich hochkarätige Experten aus dem Feld, zum Beispiel Stefan Unterer oder Silke Salavati-Schmitz, beide seit langen Jahren auf dem Gebiet in Forschung und Klinik tätig. Freu mich sehr, es wird bestimmt sehr, sehr spannend.
Das glaube ich auch, das klingt auch wieder nach einem spannenden Thema. Okay, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Wir kommen zu meiner abschließenden Schnellfragerunde. Also einfach schnell raushauen, was dir zu meinen Fragen hier einfällt. Wir fangen an mit Tee oder Kaffee?
Tee.
Morgenmuffel oder der frühe Vogel fängt den Wurm?
Ja, du bist lustig. Das kommt auf die Uhrzeit an. Also ab 7.30 Uhr bin ich ein früher Vogel, davor nicht.
Okay. Hund oder Pferd?
Entschuldige mal bitte. Ich habe 2 Hunde und 2 Pferde. Wie kann ich mich denn da entscheiden?
Das stimmt nicht. Okay, ist akzeptiert. Bakterien oder Viren?
Viren sind definitiv eleganter.
Stimmt. Strand oder Berge?
Unbedingt der Strand. Komme von der Küste. Nordisch by Nature muss der Strand sein.
Kino oder streamen?
Ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen faul, lieber streamen. Wobei das Popcorn im Kino schon doch deutlich besser schmeckt.
Das stimmt auch, ja. Frühling oder Herbst?
Herbst hat sehr schöne Seiten, aber der Frühling ist wundervoll. Er zeigt den nahenden Sommer und ich bin definitiv ein Sommerkind.
In Ordnung. Und damit sind wir definitiv jetzt am Ende angekommen. Jenny, vielen Dank für deine Zeit. Es war super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt also wieder eine Folge unseres Podcasts Labotalk im Jahr 2022. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.